Ja, liebe Brüder und Schwestern, das Thema, was uns heute Morgen beschäftigt, heißt ein Lobpreis auf die geistlichen Segnungen in Christus. Vor 2 Wochen wurden wir hier von der Kanzel aufgefordert, uns mit dem Epheserbrief zu beschäftigen, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Vielleicht erinnert ihr euch daran, denn dort lesen wir von all den Segnungen Gottes, die wir in Jesus Christus empfangen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt in den letzten 2 Wochen und den Epheserbrief studiert habt. Wenn nicht, kein Problem, das machen wir nämlich jetzt. Wir hören auf Gottes Wort. Epheser Kapitel 1, Abvers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, damit wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. 5 Punkte wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ein Lobpreis für den Segen der Erwählung und der Kindschaft. Ein Lobpreis für den Segen der Erlösung. Ein Lobpreis für den Segen der Erkenntnis seines Willens. Ein Lobpreis für den Segen des ewigen Erbes und ein Lobpreis für den Segen der Versiegelung. Ein Lobpreis, weil so beginnt dieser Abschnitt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ein Lobpreis auf den lebendigen Gott. Und jetzt müssen wir uns kurz zurückversetzen in die Situation des Paulus. Wo ist er denn eigentlich, als er diese Zeilen schreibt? Am Ende des Briefes lesen wir: Ich bin ein Bote in Ketten. Der Mann sitzt im Gefängnis. Dem geht es ja gar nicht gut. Jetzt mal rein äußerlich gesehen. Aber aus seiner Situation heraus blickt er nicht auf die Ketten, blickt er nicht auf das dreckige römische Gefängnis, in dem er steckt, blickt er nicht auf die Umstände, sondern blickt er auf die Segnungen in Christus und bricht darüber aus in einen gewaltigen Lobpreis. Und ich finde, das ist auch schon eine ganz schöne Anleitung für unser eigenes Leben. Wenn du auf die Umstände blickst, dann gehst du ein wie eine Primel. Das sind die Umstände. Und jetzt schaust du auf Christus. Jetzt schaust du auf Christus und die Segnungen, die du in ihm hast. Und dann geht dir das Herz auf. Dann geht dir das Herz auf. Und dann kannst du im Gefängnis sitzen und dann kann die Welt um dich zusammenbrechen. Und du hast trotzdem Grund zu loben und zu preisen, weil du ein Gesegneter bist, weil du eine Gesegnete bist in Christus. Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Das können wir hier bei Paulus lernen. Wo blicken wir? Auf die Segnungen Gottes? Wo sehen wir sie? Dieser ganze Abschnitt, wenn wir den nochmal uns unter dieser Fragestellung anschauen, wiederholt immer wieder in Christus. In Christus. Durch Christus. Durch den Messias Gottes, den er seinem Volk Israel angekündigt hat. Durch ihn und in ihm sind alle Segnungen Gottes zu empfangen. Und nur durch ihn. Kein anderer in dieser Welt kann uns Zugang verschaffen zu den Segensgaben und Heilsgütern Gottes. In Christus, so heißt es dreimal in diesem Text, durch Christus einmal, in dem Geliebten einmal, in ihm siebenmal. In ihm, in ihm, in ihm, in ihm, in Jesus hast du alles, was du brauchst zum Leben und zum Sterben. Und deshalb bricht dieser Bote in Ketten, dieser Paulus, aus in diesen gewaltigen Lobpreis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir haben alles in ihm. Deswegen haben wir ihn eben in den Liedern auch angebetet und geehrt als den Herrn und keiner sonst, weil in ihm alle Segnungen Gottes zu finden sind. Und diese Segnung wollen wir uns jetzt anschauen. Ein Lobpreis für den Segen der Erwählung und der Kindschaft. Das ist unser erster Punkt. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Jetzt geht es also erstmal um den Segen der Erwählung. Der ganze Abschnitt ist voll von Begriffen, die uns zeigen, Gott hat sich Gedanken gemacht. Gott hat sich was überlegt. Gott hat am Anfang der Weltgeschichte, ja vor Grundlegung der Welt schon, sich Gedanken gemacht, wie die Weltgeschichte ablaufen wird und was das Ziel dieser Weltgeschichte ist. Und er hat sich schon alles genau überlegt und er hat schon vor Grundlegung der Welt dich im Blick gehabt. Du bist nicht irgendein Zufallsprodukt, sondern ein lebendiger Gott hat sich Gedanken gemacht über dich und wollte dich eines Tages für seine Gemeinde gewinnen und für ein ewiges Erbe, davon werden wir noch hören. Er hat uns erwählt, Vers 3. Er hat uns dazu vorherbestimmt, Vers 3. Wir sind erwählt und vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und Vers 11. Wir sind dazu vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Wir sehen hier die Souveränität Gottes. Gott ist im Regiment. Gott geht nichts aus der Hand. Alles muss an ihm vorbei und alles ist von ihm durchdacht und geplant. Schaut mal auf den Zeitpunkt der Erwählung. Ist doch erstaunlich. Ehe der Welt Grund gelegt war. Wow! Hallo? Bevor überhaupt die Welt ins Leben gerufen wurde, bevor überhaupt das erste Wasser einen Berg hinunterlief, bevor überhaupt ein erster Sonnenstrahl auf die Erde kam, bevor ein erster Mensch über die Erde ging, hatte Gott uns schon erwählt. Hat er schon eine Wahl getroffen? Hat er schon Entscheidungen getroffen, die dein Leben angehen? Man unterscheidet zwischen korporativer Erwählung und zwischen persönlich-individueller Erwählung. Gott vor Grundlegung der Welt erwählt seine Gemeinde in Christus, dass sie die Ewigkeit mit ihm verbringt. Aber die Gemeinde besteht aus lauter Persönlichkeiten, die Gott beruft. Das ist die persönliche Erwählung. Das eine, der Gesamtkörper Gemeinde, das andere, jeder Einzelne, der dazugehören soll. Gott erwählt. Aus Liebe. Weil er liebt. Deswegen erwählt er. Deswegen hat er dich in den Blick genommen. Deswegen geht er dir nach. Deswegen lässt er dich nicht einfach laufen. Weil er dich liebt. Und er erwählt aus Liebe. Und was ist das Ziel seiner Erwählung? Er hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Und wir sollten seine Kinder sein. Heilig und untadelig. Das kann ich ja gar nicht. Ich bin nicht heilig. Aber deswegen heißt es hier immer wieder in Christus, in Christus, in Christus, in Christus, weil in Christus wirst du heilig gemacht. Da werden dir nämlich deine Sünden weggewaschen. Und wenn deine Sünden weggewaschen sind, dann bist du heilig. Und dann sagt der Epheserbrief, sollen wir aber auch heilig leben. Das lesen wir in Kapitel 4, 22 bis 24. Da heißt es dann zum Schluss, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, also den, der von Christus herkommt, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also Christus-orientiert Leben ist heiliges Leben. Aber heilig wirst du nur durch die Verbindung mit ihm. Das ist das Ziel der Erwählung, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und wir sind es auch durch Jesus Christus. Wenn unser Leben sich an ihn anschließt, dann sind wir nicht nur einfach Geschöpfe, die hier auf dieser Erde leben, sondern dann werden wir durch die Verbindung zu ihm zu Kindern Gottes. Was für ein Privileg. Du darfst ein Kind Gottes sein. Du hast einen Vater im Himmel. Du bist nicht mehr allein auf dieser Welt. Du hast einen Gott, der dich liebt. Und wo du zu jeder Zeit und Stunde hinkommen kannst und sagen kannst, Vater, ich weiß nicht mehr weiter. Vater, ich komme mit dem allen nicht zurecht. Vater, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir durch Jesus, deinen Sohn. Was für ein Vorrecht, wenn man einfach Kind sein darf. Das ist doch herrlich. Und noch ein Ziel. Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt zum Lobpreis Gottes. Schaut mal an in diesem Abschnitt, wie es immer wieder heißt, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Du bist erwählt zum Lob seiner herrlichen Gnade. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Petra hat den Vers zitiert. Dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 14 wieder. Das Ganze zielt darauf ab, dass dein Leben etwas ist zum Lob Gottes. Darum geht's. Dass deine ganze Existenz ein Lobpreis Gottes ist. Das ist es jetzt in diesem Leben schon, wenn du in der Nachfolge Christi lebst, aber dann erst recht, wenn wir bei ihm sind in Ewigkeit. Kommen wir zum zweiten Lobpreis. Ein Lobpreis für den Segen der Erlösung. Verse 7 bis 8. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Das ist ein Segen, dass wir nicht länger in unseren Sünden leben müssen, sondern dass die Sünden vergeben werden. Der Begriff, den Paulus hier gebraucht, der griechische Begriff, da geht es um einen Freikauf. Der Freikauf eines Sklaven zum Beispiel. Jesus kauft uns frei. Deswegen stirbt er am Kreuz, weil es ein Freikauf ist. Kirsten Winkelmann hat ein Buch geschrieben. Sie ist Gemeindemitglied für die, die sie nicht kennen. Das ist der Speersohn. Und im zweiten Band, die Frau des Bleityrannen, da wird sehr eindrucksvoll und sehr bewegend eine Szene beschrieben, wie so ein Sklavenfreikauf damals hätte ablaufen können. Es findet statt im Jahr 29 nach Christus. Da läuft die Hauptakteurin des Buches, Mina, über das römische Forum der Stadt, der israelischen Stadt Caesarea. Sie ist eine wohlhabende Römerin, die aber ein großes Herz hat. Und wann immer es ihr möglich ist, kauft sie Sklaven frei. Eine Szene an einem Tag, wo sie einen Marktgang macht über den Marktplatz von Caesarea. Der Händler war mit einem Wagen gekommen, der ohne Zugtier auf dem Marktplatz stand. Rings um den Wagen drängten sich die Sklaven, die zum Verkauf standen. Sie waren teils mit Fußfesseln, teils mit Handfesseln an den Wagen angekettet. Die meisten von ihnen waren Männer, es waren aber auch zwei Frauen dabei. Während sie um die Gruppe von Sklaven herumging und auch eine nach dem anderen aus der Nähe ansah, stellte sie fest, dass der Wagen, an dem sie alle angekettet waren, nicht ganz stillstand. Er vibrierte ein wenig. Um dem Phänomen auf den Grund zu gehen, trat Mina einen Schritt näher an den Wagen heran. Jetzt konnte sie an den Schultern und Köpfen der Sklaven vorbeischauen und einen Blick in das Innere des Gefährtes werfen. Da lag eine zusammengekauerte männliche Gestalt. Sie war nur spärlich bekleidet, ziemlich schmutzig und vom Schorf und Striemen übersät. Außerdem zitterte sie. Angesichts der hohen Temperaturen, die auch heute in Caesarea herrschten, war das ziemlich bedenklich. Minas Herz stand augenblicklich in Flammen. »Was ist mit ihm?«, fragte sie die anderen Sklaven auf Griechisch. »Der ist krank«, antwortete der junge Mann, der sich als Koch präsentiert hatte. »Der stirbt sowieso, aber ich bin gesund!« Mina schluckte. Sie konnte den Mann unmöglich sterben lassen. »Was kostet der da?«, fragte Mina. Ihre Worte hatten eine augenblickliche Reaktion zur Folge. Obwohl der Händler bis eben mit einem anderen Kunden gesprochen hatte, drehte er sich um und wandte sich Mina zu. »Welcher? Der da?« Sie deutete in den Wagen hinein. Auf dem Gesicht des Händlers machte sich ein Ausdruck von Erstaunen breit. »Ich habe 20 gesunde Sklaven zur Auswahl und du willst einen kranken Germanen?« Und so gelingt es Mina tatsächlich, den Germanen freizukaufen, diesen todkranken Germanen, der da auf dem Boden liegt. Und nur wer das Buch gelesen hat, weiß, was die Bedeutung dann dieses Freikaufs ist. Aber für mich ist diese Geschichte eine Veranschaulichung dessen, was Jesus mit uns macht. Er sieht dich gebunden an deine Sünden, gefesselt an den Tod, angekettet an ewige Verdammnis. Und es blutet ihm das Herz. Und es blutet ihm das Herz. Und er handelt den Preis für dich nicht runter, wie es Mina macht, sondern er bezahlt den höchsten Preis, der bezahlt werden kann, für dich. Er gibt sein Leben in den Tod und er vergießt sein Blut am Kreuz. Und genau das wird hier in diesem Lobpreis besungen. In ihm haben wir den Freikauf durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist der Preis, der für dich bezahlt wurde, um dich aus deiner Knechtschaft, aus deiner Sklaverei herauszuretten ins Leben. Freigekauft durch das Blut des Gottessohnes. Und jetzt frage ich dich, wenn da einer kommt und dich von diesem Sklavenstand freigekauft hat mit dem höchsten Preis, willst du dann da noch stehen bleiben? Willst du dann da noch in Ketten bleiben? Nein, dann wirfst du die Ketten ab und hängst dich an den, der dich freigekauft hat und folgst ihm nach, wo immerhin er dich führt, damit du mit ihm in Freiheit vom Tod, von der Sünde, von der Verdammnis ewig leben darfst. Natürlich, das musst du machen. Du hast ja gar keine andere Wahl. Wenn du das erkannt hast, dass du aus Liebe freigekauft wurdest durch das Blut des Gottessohnes, dann wirst du alles abwerfen und ihm nachfolgen. Und ich fordere dich heute auf, lass alles stehen und liegen und folge Jesus nach. Wenn du das noch nicht machst, dann tu es heute. Lass die Ketten fallen. Du bist befreit. Der höchste Preis ist bezahlt. Jesus ist für dich in den Tod gegangen, damit du von der Knechtschaft des Todes frei wirst. Frei für die Auferstehung von den Toten. Frei für das ewige Leben. Frei für ein ewiges Erbe. Nimm es. Bezahlt ist schon. Komm, folge ihm nach. Lass alles stehen und liegen. Johannes 8, 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das ist die wahre Freiheit, wenn du Jesus hast und mit ihm dein Leben lebst. Und darüber bricht Paulus in einen Lobpreis aus. Er kann gar nicht anders. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, eben auch mit dem Segen der Erlösung. Ein drittes, ein Lobpreis für den Segen der Erkenntnis seines Willens. Die Verse 9 bis 10. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Wäre es nicht schön, das Geheimnis dieser Welt lösen zu können? Wäre es nicht schön, wenn es einen Schöpfer gäbe, der das alles geschaffen hat, ihm in die Karten gucken zu können, zu begreifen, was sein Plan und sein Ziel ist, wäre das nicht herrlich? Und wisst ihr was? Der Paulus bricht hier in einen Lobpreis aus, weil er genau das in Christus gefunden hat. Wenn du Christus hast, wird dir der Weltplan Gottes aufgeschlossen und du erkennst auf einmal, was die Grundlage ist, was die Erhaltung dieser Welt und was das Ziel dieser Welt ist. Auf einmal begreifst du es. Der ganze Plan steht dir vor Augen. Das Ziel dieser Weltgeschichte ist, dass alles am Ende in Christus zusammengefasst wird und Jesus als der Weltherrscher alles vereint regiert. Alles läuft auf Christus hin. Hören wir uns das noch einmal an. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte vor Grundlegung der Welt, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus. Das ist die Zukunft, was im Himmel und auf Erden ist. Und jetzt müssen wir wissen, dass moderne Denker uns heute sagen, diese Weltgeschichte hat keinen Plan. Das wird heute gelehrt, an den Schulen, an den Universitäten, im Fernsehen, in den Büchern, in den Zeitschriften. Ich zitiere hier den israelischen Universalhistoriker Yuval Noah Harari in seinem Buch Homo Deus. Bis zur Moderne glaubten die meisten Kulturen, die Menschen würden eine Rolle in irgendeinem groß angelegten kosmischen Plan spielen. Die moderne Kultur lehnt diesen Glauben an einen großen kosmischen Plan ab. Wir sind keine Darsteller in irgendeinem Drama, das größer ist als das Leben. Das Leben kennt kein Textbuch, keine Stückeschreiber, keinen Regisseur, keinen Produzenten und keinen Sinn. Unserem wissenschaftlichen Verständnis zufolge ist das Universum ein blinder und zielloser Prozess voller Lärm und Wildheit, aber ohne Bedeutung. So, ihr Lieben, wird heute gedacht. Halleluja. In Christus öffnet Gott sein Buch und zeigt uns das Geheimnis seines Ratschlusses, dass nämlich die Weltgeschichte durchgeplant ist. Ja, es gibt einen kosmischen Plan. Ja, es gibt ein Textbuch. Und du kannst es alles hier nachlesen. Es gibt einen Regisseur. Und es gibt für die, die Jesus Christus nachfolgen, auch ein Happy End. Nämlich das ewige Leben in Gottes Gegenwart. Und darüber sollte man nicht in einen Lobpreis ausbrechen? Doch, Leute, wenn ihr nach Hause geht, freut euch. Dankt dem Herrn für die Segnungen, mit denen ihr gesegnet seid in Christus. Ein viertes. Ein Lobpreis für den Segen des ewigen Erbes. Verse 11 und 12. In ihm, in Jesus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das würde man doch gerne erben. So ein Millionenerbe. Dann haben wir die ganzen finanziellen Probleme gelöst. Das wäre doch genial, oder? Mal so richtig klasse erben. Bankkonto auf einmal voll. Keine Probleme mehr. So ist das wahre Leben nicht. Zumindest normalerweise nicht. Ich habe hier eine kleine Geschichte, da ist das so gelaufen, aber die lese ich euch jetzt nicht vor. Denn das eigentliche Erbe ist ein viel besseres. Und da kannst du im Gefängnis sitzen, irgendwo in Rom, als Gefangener des Kaisers, der Tod nicht mehr weit weg. Und du bist doch reicher als der reichste Mann der Erde, reicher als der Kaiser in Rom. Denn diesen Schatz, dieses Erbe kann dir keiner nehmen, selbst der Tod nicht. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Ein ewiges und unvergängliches Erbe, das dir gehören soll in Ewigkeit. Daran kannst du dich freuen. Und das kann dir keiner wegnehmen. 1. Petrus, Kapitel 1. Die Verse 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Petrus steigt hier ein in denselben Lobpreis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Aufgepasst, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird, im Himmel für euch. Mann, was geht's uns gut. Jesus, in ihm haben wir alles, auch dieses ewige Erbe. Und wenn du es noch nicht hast, greif zu. Greif zu! Komm zu Jesus. Nimm den Freikauf an und ergreife dieses ewige Erbe. Und stimme ein in diesen Lobpreis. Fünfter Punkt, ein Lobpreis für den Segen der Versiegelung. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit oder von eurer Rettung, In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung? Hier haben wir das gleiche Wort, wie wir es in Vers 7 und 8 gesehen haben. Dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wann wurden wir versiegelt? Wir wurden versiegelt, als wir diese gute Botschaft vom Evangelium gehört haben und geglaubt haben, angenommen haben, heißt das. Wenn du dieses Evangelium angenommen hast, dass du es verstanden hast und in dein Herz aufgenommen hast, Jesus ist für meine Sünden in den Tod gegangen. Jesus hat mich vom Sklavenstand zu einem Kind Gottes gemacht. Wenn du das begriffen hast, dass das durch das Opfer am Kreuz geschehen ist, wenn du begriffen hast, dass er auferstanden ist von den Toten und wenn du das angenommen hast für dein eigenes ganz persönliches Leben, dann kommt der Heilige Geist aus der Welt Gottes in dein Herz hinein und macht das Ganze fest. Und dann steckt das in dir drin und dann wirst du das nicht wieder los. Dieser Geist ist eine Gabe, die Gott dir gibt, um dir das Zeugnis zu geben, jetzt bist du ein Kind Gottes geworden. Du bist versiegelt worden. Und dieses Siegel, dieser Geist Gottes ist noch etwas anderes. Und das wird hier im Text deutlich. Es ist eine Anzahlung auf das Ganze. Du empfängst durch die Beziehung zu Jesus jetzt den Geist Gottes. Aber der Geist Gottes ist, und den Begriff, den Paulus hier verwendet, ist Anzahlung. Eine Vorauszahlung oder hier in der Übersetzung ein Unterpfand unseres Erbes. Das heißt, sobald du den Heiligen Geist empfängst durch die Begegnung mit Jesus, bekommst du eine Anzahlung auf das Kommende, auf das Ewige, auf das, was Gott dir als ewiges Erbe verspricht, wenn wir dann auferstehen von den Toten und in das Himmelreich kommen. Deshalb schließe ich mit Offenbarung 21, die Verse 1 bis 2 und 7. Denn das ist dann das volle Erbe, das wir erhalten werden. In der Gegenwart Gottes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ein Lobpreis für den Segen der Erwählung und Kindschaft. Ein Lobpreis für den Segen der Erlösung. Ein Lobpreis für den Segen der Erkenntnis seines Willens. Ein Lobpreis für den Segen des ewigen Erbes und ein Lobpreis für den Segen der Versiegelung. Möge dieser Lobpreis auf euren Lippen sein, in der Zeit, die vor uns liegt. Und egal wie die Umstände, ob ihr in Ketten seid oder ob die Welt um euch zusammenbricht, gebt ihm die Ehre für das, was er euch in Christus für alle Ewigkeit versprochen hat und schenken will. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen. Ich lade noch zwei Geschwister ein zum Gebet und wir schließen dann mit dem Vater unser. Wir erheben uns dazu. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns wieder. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir setzen uns und hören noch auf das Nachspiel.